Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Thomas Marbella. Thomas ist als Freelancer in der Android-Entwicklung gestartet, hat direkt im ersten Jahr 200.000 Euro Umsatz gemacht und hat so relativ logisch schnell den Schritt zur Agentur gewagt. Heute ist er als Agenturgründer von OneCode unterwegs, coacht auch unter anderem Freelancer. Und in dieser Folge haben wir uns unterhalten über seinen Freelance-Werdegang. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass er gleich im ersten Jahr 200.000 Euro Umsatz gemacht hat? Hat er offensichtlich irgendwas richtig gemacht? Was war das? Wie ist er das angegangen? Und seine Tipps für die aktuelle Krise, in der wir uns so befinden, die Auftragslage ist gerade nicht ganz einfach, was er darüber denkt, was er Freelancern rät, warum er unter anderem das Einladen zum Mittagessen für so einen wertvollen Hebel hält im Networking und einiges mehr. Wir haben auch über die Agenturgründung noch ein bisschen gesprochen. Eine sehr spannende Folge geworden, sehr viele Tipps drin. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Thomas.
Hallo, hey.
Wir sprechen heute über deinen Werdegang als Freelancer bis zum erfolgreichen Agenturgründer. Du hast neulich auf der Freelance Unlocked einen sehr interessanten Vortrag, zumindest das, was ich davon mitbekommen konnte, gehalten. Und anlässlich dessen machen wir heute mal eine Folge und sprechen mal ein bisschen im Detail vielleicht, weil auf so einer Konferenz kann man ja vielleicht nicht so in die Tiefe gehen. Auch in deinem Vortrag ging es auch mehr um Tipps an Freelancer und nicht so sehr deinen Werdegang, glaube ich, oder?
Richtig, richtig, ja. Cool, machen wir so.
Okay, dann lass uns mal chronologisch da starten, wo es für dich in die Selbstständigkeit ging. Erzähl vielleicht ganz kurz, was du vorher gemacht hast und was der Anlass war, dass du dann gesagt hast, Freelancer wahrscheinlich warst.
Ja, genau. Also ich habe vor 15 Jahren mal angefangen, Apps zu entwickeln, damals noch A2ME und BlackBerry. Und eines Tages kam mein Chef zu mir und meinte, hey, du machst am Morgen Android, das wird das große Ding, das hat gestern Google gekauft. Da dachte ich mir aber auch so, hey, komm mal, bei BlackBerry, das ist doch die Zukunft. Ja. Natürlich nicht. Ich habe irgendwie in den letzten 15 Jahren 100 Apps mitentwickelt. Das kann man gar nicht niemandem erzählen. Größten Sachen waren so bei Porsche, bei Spotify und vielen, vielen anderen. Und ich habe zuerst bei Porsche im Consulting in der Anstellung gearbeitet, fand es ganz cool. Aber ich habe immer Freelancer beneidet, weil sie sich aussuchen können, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, bisschen mehr Spielraum haben, viele Freiheiten haben, den Netzwerk nutzen können. Und das ist so ein bisschen High Risk, High Reward ist. Und ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dann ja mit 20, 30 Freelancern gesprochen und auch gefragt, hey, was sind so deine Pain Points? Und die eine Hälfte meint, ja, Steuererklärung ist nervig, Umsatzsteuervoranmeldung. Dann meine ich, okay, easy, das gebe ich an einen Steuerberater ab. Und die anderen meinten, Akquise ist irgendwie schwierig. Und das war vor 6 Jahren. Und dachte ich mir, okay, irgendwie musst du Akquise ein bisschen hinkriegen, aber das klappt schon. Habe mich dann selbstständig gemacht und seither lief das alles sehr, sehr gut.
Und der Grund für dich, dass du gesagt hast, Freelancing, war diese Flexibilität, die du bei anderen
Freelancern... Flexibilität, Freiheit und vor allen Dingen auch so dieses, ich wollte immer das meiste aus meinem Potenzial rausholen. Und in der Anstellung war es immer so, da hast du einen Chef, der hat einen Chef und du musst irgendwie in der Politik des Konzerns mitspielen. Du machst halt 5 bis 10 Jahre so dein Ding, damit du irgendwann mal gut verdienst. Und als Freiberufler kannst du halt relativ schnell gut 6-stellig verdienen und auch mal im Alleingang 200.000 reißen. Du musst natürlich viel machen und es bleibt alles an dir hängen, aber ich wollte das Risiko eingehen und wollte einfach schauen, ob ich das hinkriege.
Das war 2016, hast du gesagt?
Nee, das war vor 6 Jahren, das heißt 2008, 19, irgendwie so die Richtung, 18, 19.
Ah, okay. Und du bist dann als App-Entwickler gestartet,
genau.
Ne? Also Android.
Genau, als Android-Experte, damals gar nicht so viel auf Positionierung Angebot gegeben und hat auch nur ein kleines Netzwerk.
So. Muss man auch ehrlicherweise nicht in den Bereichen wahrscheinlich. Ne? Also wenn du sagst, 2018 so in dem Dreh, da war auch der App-Entwicklungssektor Android wahrscheinlich noch
Ja, das war damals so vergleichsweise einfach. Das war so, okay, gib 10 Recruitern deinen Lebenslauf, quatsch 20 Leuten auf LinkedIn, du hast ein Projekt zu 80 Euro die Stunde. Das war auch ein guter, einfacher Anfang. Seit 2 Jahren klappt das alles nicht mehr so gut, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe dann quasi im ersten Jahr sehr, sehr viel gearbeitet und habe dann irgendwie 200k verdient und fand das mega cool. Habe aber auch gemerkt, Krankheit ist so ein Ding, Urlaub zu nehmen ist ein Ding, Work-Life-Balance ist durchaus ein Ding und das ist halt knallhart Zeit gegen Geld.
Klar, ne? Also du hast wahrscheinlich als Entwickler oder in der IT mit Stundensatz gearbeitet. Ne?
Richtig.
Also, ne, wir unterhalten uns im Podcast ja auch immer viel über Preise und bei uns gerade als Softwareentwickler ist dann immer relativ straightforward. Also da gibt's eigentlich sowas wie Value-Based Pricing fast gar nicht. Sei denn, na, also geht schon irgendwie, wenn du dann am Ende einen Endkunden sagst, hier, ich gebe dir ein Produkt und so. Aber wenn du halt als Entwickler in Projekten mitarbeitest, dann ist es eigentlich immer Time and Material. Ne?
Ja, also das tatsächlich bringe ich Leuten auch aktuell bei, wie sie Richtung Productized Service gehen. Und wir haben letztes Jahr als OneCode ein Productized Service im Maschinenbau gelauncht. Es ist ein komplett anderes Game. Es ist schwierig, da eine ordentliche Nische zu finden. Aber wenn man das hat, kann man halt langsam in die Richtung gehen. Bei App-Entwicklern sehe ich auch, dass sie jetzt Pakete anbieten zu 4.000, 5.000 Euro im Monat, was eine geringe Einstiegshürde ist, dass man dann nochmal 3, 4 Kunden parallel haben kann, bessere Planungssicherheit. Aber ja, damals war es Knallzeit gegen Geld, Stundensätze von 80 bis 120 die Stunde und das skaliert natürlich dann linear mit Stundensatz und mit Auslastung und ja, war aber immer noch das Zeit gegen Geld Ding.
War so Werkverträge für dich ein Ding, dass so,
hatte ich,
oder so also Wartungssachen?
Ja, Werksverträge hatte ich gemacht, aber kann ich niemandem empfehlen, jetzt sieht man immer den Kürzeren. Ich habe immer gesagt, okay, dann haue ich halt mehr Puffer drauf, Zuletzt hatten wir vor 2 Jahren einen Werksvertrag über 250.000 Euro und egal wie draufgehauen wurde, es gab einen Scope-Creep, es war schwierig und am Ende hat man gar nicht so viel Marge gemacht, wie man sich erhofft hat. Würde ich niemandem empfehlen, außer maximal Sprints per Gewerk verkaufen, was auch nur Dienstleistungsvertrag ist. Man will einfach die Sicherheit haben. Im Productized Service kann man das Gewerk verkaufen, aber dann hast du ja schon 80% eh erledigt.
Ja, vielleicht für die Hörer kurz so, als wenn ihr das nicht wisst, ich habe mich auch mit Gian neulich drüber unterhalten, der auch gerade im Podcast zu Gast war. Bei Werksverträgen ist es ja so, dass du auch eine Gewährleistungspflicht hast, was das Endprodukt angeht. Und bei Entwicklern ist es völlig normal, dass Produkte auch Fehler, Bugs enthalten. Und wenn du das dann gewährleisten musst, dann musst du wirklich jeden einzelnen dieser Fehler immer ausmerzen. Und da gibt's keinen track deine Zeit und schreib am Ende eine Rechnung über diese Ausmerzung, sondern das ist dann immer noch wieder Teil der Gewährleistungspflicht. Klar machst du dann irgendwann eine Abnahme und sowas, wo das besteht. Aber ich fand es ganz interessant, nochmal dein Feedback zu hören, wie ihr das so wahrgenommen habt, weil das ist ja so die Bredouille, wenn du jetzt auf Value-Based Pricing gehst, als Entwickler zumindest, wie machst du das clever, ohne dass du dann in solche blöden Gewährleistungspflichten...
Wie gesagt, Gewerke insgesamt würde ich von absehen, Value-Based Pricing klappt dann gut, wenn du schon ein paar Mal gemacht hast. Ich hatte auch, ich im Talk der Konferenz mal erwähnt, jemanden kennengelernt, der hat sich auf Twitter hingestellt und gesagt, er macht 500k als Solo-Freelancer. So eine große Klappe, ich muss mit ihm reden. Und der hieß Paul Xu, mega cooler Typ, war in New York tätig und hat einen Value-Based Pricing angeboten und gesagt, für 5.000 Euro oder 5.000 Dollar flat biete ich dir einen Payment-SDK an, was ich anbinde und was funktioniert. Und der hat das aber wirklich schon 30 Mal gemacht. Der weiß, der kriegt das in 1-2 Tagen hin spätestens und hat das halt im Jahr 100 Mal verkauft mit 100 bis 200 Tagen Aufwand insgesamt. Das heißt, wenn du wirklich einen absolut abschlussbaren Scope hast und es genauso schon mal mindestens 80% gemacht hast, dann klappt das. Alles, was individueller ist, wird schwierig und wird nichts. Ich hatte damals auch noch irgendwie die Regelung gehabt zu sagen, okay, wir definieren, was ein kritischer Bug ist, dass irgendwas abstürzt, dass es schlechte Bewertungen deswegen gibt und das wird in der Kulanz von 2 bis 3 Wochen nach Release gefixt. Aber auch da kamen Kunden an, ja, hier, das könnte besser. Also, ja, es ist ein kritischer Bug, dann aber doch. Man tut sich damit keinen Gefallen. Ich kenne niemanden, für den sich das lohnt. Es gibt ein paar Leute, die machen offen Nearshoring, haben da günstige Entwickler sitzen. Das kann dann klappen, war aber nie das, was ich irgendwie machen wollte.
Okay. Bevor es zu spezifisch wird und die Leute, die jetzt vielleicht auch nicht in der IT arbeiten, da abschalten, gehen wir nochmal auf den Aspekt, du hattest eben so beiläufig erwähnt, dass du im ersten oder ersten, zweiten Jahr schon 200.000 Umsatz gemacht hast, ne? Das heißt, du warst wahrscheinlich, was Kunden angeht, relativ schnell gut bedient.
Ja.
Wie hast du das gemacht? Wie sind bei dir die ersten Aufträge entstanden?
Tatsächlich die ersten Aufträge irgendwie, ich glaube, immer so 2-3 Monatsaufträge. Ich habe dann immer einen Cut gemacht, einen neuen Auftrag gesucht, zu 80 Euro die Stunde und habe dann aber auch gesagt, okay, ich will das Game halt uppen. Habe ein paar meiner Kontakte gefragt, habe dann relativ schnell Empfehlungen bekommen, hatte Projekte zu 100, 110 die Stunde. Und das macht es dann schon mal einfacher. Und habe dann, weil ich auch damals auf einer Konferenz einen Vortrag über Android-Architektur gehalten habe, vor, ich glaube, Jahren, ein Angebot von der Deutschen Bahn bekommen zu einem größeren Projekt als Leitner-Entwickler zu 130 die Stunde. Und war es dann schon vergleichsweise einfach, 200k zu erreichen. Und habe halt nebenher noch kleine Side-Projects gehabt, so 10 Stunden die Woche oder mal eine App für 2.000, 3.000 Euro fertig machen auf Gewerk. Wie gesagt, würde ich nicht mehr machen. War, ich sag mal, der Anfang, sich ein Netzwerk auszubauen oder den Anfang, so eine Akquise zu haben. Das habe ich dann aber im Rahmen meiner Agentur und Beratung, die ich danach gegründet habe, ich sag mal, stärker und professioneller ausgebaut.
Ist bei dir der treibende Faktor für Neukunden der das Recruiting gewesen oder war das Netzwerk der gerade im ersten Jahr?
Gerade im ersten Jahr waren es durchaus Recruiter, dann nehmen die ihre 10, 15, 20%. Ich habe es dann immer gesagt, okay, ich will halt diese Marge selbst haben, ich muss mich um Vertrieb selbst kümmern. Bei vielen Recruitern und Freelancern ist es eine riesengroße Hassliebe und alle sagen, ja, finden die doof, ich sag, du, aber die nehmen dir den Vertrieb ab und da draußen gibt es coole Recruiter. Viele werden halt ohne die aufgeschmissen, deswegen haben sie ihre Daseinsberechtigung. Aber ich habe gesagt, ich will mehr rein investieren, ich will mehr langfristig einen Kundenstamm aufbauen. Das ging mit LinkedIn gut, das ging über Konferenzen gut, über Kontakte und auch über strategische Herangehensweisen, weil, das hatte ich auch in dem Vortrag der Konferenz erwähnt, oberflächliches Netzwerk von 200 Leuten zu haben, kann ein Anfang sein, ist aber nicht belastbar und wird dir halt in seltenen Fällen Aufträge bescheren.
Vielleicht kannst du diesen Punkt, weil den habe ich gesehen aus dem Vortrag und den fand ich sehr, sehr schlüssig und wäre auch ein sehr guter Mehrwert für meine Hörer. Ja. Diesen Punkt, wie du ein nachhaltiges, gutes, wirkliches Netzwerk aufbaust, nochmal kurz auf den Punkt.
Ultimative Kurzfassung, wie gesagt, das Webinar gibt es auch online. Ich würde Netzwerk in 3 Sparten kategorisieren. Punkt Nummer 1 ist oberflächliches Netzwerk. Hat man 100 Kontakte von, ist okay für den Anfang. Ist auch der Klassiker, wenn du von einem Projekt hörst, sag was Bescheid. Na, okay, kann passieren, ist Zufall, aber nicht planbar. Ebene Nummer 2 sind Leute, die dir helfen wollen. Finde ich sehr gut. Das sind gute Freunde von denen, mit denen du mal gearbeitet hast. Wenn du die fragst, fragen die sehr proaktiv bei sich im Projekt nach, fragen selbst nochmal 5 oder 10 Leute. Das heißt, wenn du 5 oder 10 davon fragst, die fragen nochmal 10 andere, hast du schon mal 50 Leute erreicht. Und Punkt Nummer 3 ist so ein bisschen der heilige Gral. Entscheider, Leute im C-Level, Senior Manager und Corporates, wenn die dich mögen, dann fragst du die wegen dem Projekt und die können Budget allokieren oder kennen andere Leute und haben einen größeren Hebel, eine größere Wahrscheinlichkeit. Jetzt baut man sich natürlich nicht von heute auf morgen ein Netzwerk von 100 Leuten im C-Level auf, weil man kann ja mit 2, 3 Leuten anfangen. Und ich habe auch immer
gemerkt... Wo würdest du da anfangen? Nochmal, dass wir vielleicht wirklich so für Leute, die da gar keinen...
Also tatsächlich ist LinkedIn mal ganz gut und wenn du es irgendwie schaffst, auf LinkedIn einen Startup-CTO als Entwickler zu erreichen und sagen, hey, der bin ich kann dir diesen Mehrwert geben, lass mal 10 Minuten quatschen, dann können wir noch 30 Minuten Videocall draus werden. Aber wichtig ist immer, mit einem Mehrwert reinzugehen, sich genau zu überlegen, was sind aktuell deren Probleme, welche Zielgruppe ist das? Und wenn du sagst, ihr habt da eine App, ich sehe aber, ihr habt schlechte Bewertungen, weil, dann versuch denen in der ersten Nachricht Mehrwert zu geben, dass sie sagen, ich will mit dem quatschen. Und das ist auch der wichtigste Punkt. Mehrwert beim Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Erstmal ganz viel geben und da wird was zurückkommen. Klar, 10-20% verpuffen immer, aber es macht den Unterschied. Deswegen erstmal ganz, ganz viel geben. Die Leute werden sich an dich erinnern. Bestes Beispiel bei mir. Ich habe vor 15 Jahren mal jemandem bei einer Prüfung in meiner Ausbildung geholfen. Und 15 Jahre später ist er Leitender in einer riesengroßen Institution in Berlin. Und wir kriegen einen Auftrag darüber. Und ich so, wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen. Lass mal auf ein Essen treffen und quatschen. Deswegen Mehrwert, Entscheider abholen. Und dann wird es mit dem Netzwerk nachhaltig über Jahre auch sehr gut.
Die Leute unterschätzen extrem, wie langfristig dieses Netzwerkthema immer ist, ne? Ich glaube, gerade wenn man dann so akute Auftragsnot hat, sagt, okay, wo kriege ich jetzt ein Projekt her, dann ist das einfach nicht der, ne, das kann funktionieren, wenn du jetzt auf ein Event gehst und da wirklich Leute kennenlernst und sich daraus direkt was ergibt, aber die meisten sind solche langfristigen Sachen. Ich kenne auch tausende solcher Anekdoten, wo du dann einfach über Jahre dann hinweg keinen Kontakt hattest vielleicht. Und dann irgendwann sich, aber da, weil man sich einfach noch auf dem Schirm hat, gegenseitig diese Anfrage drüber kommt oder man denkt dann aneinander. Wichtig ist, und das hast du aber auch gesagt auf der Konferenz, dass man nicht nur hingeht auf Veranstaltungen und sowas und die Leute anquatscht und sagt, ja, gib mir mal deine Visitenkarte, lass mal auf LinkedIn connecten, sondern dass man schon noch irgendwie nachfasst und du hast, glaube ich, gesagt, so ein Lunch gemeinsam oder auf dem Kaffee
einladen. Ja, also tatsächlich Mein absoluter Lifehack, ich habe letztes Jahr 200 Leute zum Lunch oder Dinner eingeladen und ja, das ist sehr, sehr viel. Da haben sich aber, ich glaube, 18, 19 Projekte mit über 1 Million Budget rauskristallisiert.
Eine Menge Bewirtungsbelege bei dir.
Ja, ich hab tatsächlich sogar relativ viele Vertrieblerfreunde, die sagen, Thomas, alles unter 1.000 Euro Bewirtungsbelegen im Monat ist ein Hobby. Das heißt, da gerne mehr machen und mit Leuten quatschen.
Das ist eine sehr vertrieblerische
Aussage. Ja. Es ist aber auch so ein Ding, du triffst dich auf eine Stunde, anderthalb oder gar zwei mit Leuten zum Lunch und machst eine ganz andere Ebene als nur oberflächlich bei LinkedIn oder mal Videocall, wobei Videocall so der erste Schritt ist. Ja. Und Leute werden sich daran erinnern. So. Und ich kenne auch viele Entwickler, die jetzt aktuell, ich sag mal, eine gewisse Auftragsnot haben und dazu kurzfristig denken, über ihren CV streuen, wie soll das dann auch funktioniert. Und aber auch zu salesy sind und halt keine Strategie dahinter haben. Und gerade wegen der Langfristigkeit, ich bringe ja aktuell in meinem Mentoring Leuten bei, wie sie innerhalb drei Monaten oder zwei an mehr Aufträge als Freelancer kommen oder später eine Agentur ausbauen. Und ganz viele Leute so, nein, ich brauche das nicht, ich brauche jetzt nur einen Auftrag. So, aber nimm dir die 2 Monate Zeit und lerne, wie es richtig geht. Und danach hast du die nächsten 10 Jahre Aufträge. Und wenn du zu viele hast, kannst du immer noch über andere Freelancer oder eine eigene Agentur skalieren. Und viele denken da leider nicht unternehmerisch. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Verdict. Damals war es so einfach, IT-Freelancer zu sein, dass viele von denen gar nicht unternehmerisch denken oder gar nicht richtig selbstständig sind, sondern eigentlich in einer besser bezahlten Anstellung sind auf einem Projekt von einem Jahr und da passiert halt nicht viel. Und als Unternehmer in jedem anderen Bereich musst du ganz, ganz viel machen. Du musst Marketing machen, du musst Akquise machen, du musst dein Netzwerk ausbauen. Und jetzt sind wir seit 2 Jahren an so einem Punkt, wo die Leute das machen müssen und wo sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und der Markt konsolidiert.
Okay, jetzt hast du es selber angesprochen, dann ziehen wir das Thema direkt vor und reden mal kurz über den Markt vielleicht und die aktuelle Situation. Ich habe so ein bisschen das Gefühl aus Gesprächen der letzten Wochen und Monate, dass gerade der IT-Sektor jetzt plötzlich mal merkt, dass was ist eigentlich Kundenakquise, also sich plötzlich darum erstmal kümmern muss, weil man so verwöhnt so ein bisschen von den letzten Jahren ist. Das gilt auch nicht für alle Bereiche, ne, will das nicht pauschalisieren. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, IT hatte viele gute Jahre, wo man nicht so sehr den Struggle hatte, den viele Freelancer eben immer schon hatten, dass man sich regelmäßig um neue Kunden selbstständig kümmern muss. Und wie ist dein Gefühl aktuell?
Es ist genau das, leider. Ich hatte damals den Punkt, ich habe gesagt, als Selbstständiger, ich wollte dann mal skalieren, habe mir eine eigene Agentur aufgebaut, 5 Mitarbeiter, haben 1 Million Umsatz gemacht und habe dann gesagt, okay, innerhalb von 6 Monaten stelle ich mir 10 weitere ein. Und als ich alle 10 eingestellt habe, kam die Krise und das war halt ein richtig blödes Timing. Auf einmal saßen davon halt 6 Leute rum und wir haben halt im Monat 50, 60.000 Miese gemacht. Das war richtig übel. Und da musst du erstmal ruhig schlafen können. Und das war für mich vor 2 Jahren der Punkt, ich muss was ändern. So, dieses auf mein Netzwerk hoffen, auf Recruiter hoffen oder Portale wie Freelance Map geht halt nicht mehr. Und das war okay, ich muss jetzt Experimente fahren, ich muss genau messen, was funktioniert und da halt dranbleiben. Ich glaube, viele erleben auch diesen Pain in klein, wenn sie als Selbstständiger 1, 2, 3 oder gar 6 Monate kein Projekt haben. Aber viele Freelancer sagen, ja, Markt ist blöd, ich höre auf, ich gehe in eine Anstellung. Kann man machen, keine Frage, ist eine gute Notlösung. Aber viele haben dieses Problem nie lösen wollen, haben sich nie mit Akquise auseinandergesetzt, was auch an dem Typus von einem normalen IT-Freelancer auch liegt, kann ich nachvollziehen. Ich war damals auch eher ein introvertiertes Kellerkind. Aber ja, man muss sich damit auseinandersetzen und wenn man erstmal das Problembewusstsein hat, wenn man weiß, es geht, es ist nicht einfach, aber es geht, dann kann man auch was ändern. Und ich sage immer, wenn ich schaffe, für 15 Leute und nochmal 12 Freelancer ungefähr 3 Millionen an Umsatz und Aufträgen reinzuholen, dann kann man das reproduzierbar machen, auch wenn es ein Aufwand ist. Und aktuell sage ich auch, mit 1 Monat Aufwand kriege ich 1 bis 3 Projekte ran. Nicht für jeden meiner Wunschbereiche, nicht zu jedem meiner Wunschkonditionen, aber das klappt schon halbwegs nachhaltig.
Wenn hier jetzt ein Freelancer zuhört, der seit, was weiß ich, 3 Monaten keine Aufträge mehr hat, langsam wirklich diesen Gedanken hegt, zurück in die, ins Angestelltenverhältnis, was würdest du dem jetzt so als Emergency-Checklist mitgeben, was er machen soll, um sich zu retten?
Ich würde sagen, Punkt Nummer 1, mich anschreiben, wir quatschen mal drüber. Es ist immer alles ein bisschen sehr individuell, wo man steht, welche Erfahrung man hat, welchen Stack man hat.
Also, absolut, ne? Aber so vielleicht grundsätzliche Sachen, die du beobachtest, die man machen kann. Vielleicht in der IT, dann ist es nochmal ein bisschen mehr.
Ich glaube, sein Angebot und Positionierung minimal zu überdenken. Auch da ist es wieder einen riesengroßen Aufwand, das richtig cool zu machen. Wenn du ein sogenanntes No-Brainer-Angebot herausarbeitest, machst du locker deine 203k Umsatz. Mhm. Aber irgendwie zu sagen, dass man kein austauschbarer Freelancer ist, nicht zu sagen, ich bin Senior React-Entwickler und da hört's auf, sondern ich bin Senior React-Entwickler für Accessibility und Designsysteme nur im Automotive. Das ist natürlich nischiger, aber es macht einen großen Unterschied, weil genau die Positionierung habe ich bei mir, bei einem Mitarbeiter, bei uns im Team. Und das geht halt weg wie warme Semmel. Genauso haben wir jemanden, der macht nur Android, nur Animations und nur Food Delivery Apps. Und auch das geht weg. Mhm. Viele Freelancer sagen irgendwie, ja, aber der Markt ist zu klein. So, nein, du bist dann der Expertise für genau das Ding. Und da können sich 100 Leute bewerben und du kriegst den Zuschlag. So, das ist der erste Punkt. Mhm. Zweiter Punkt ist LinkedIn-Game, einfach mal 100 Leute anschreiben per Copy-Paste-Nachricht oder per Mehrwert-Nachricht, einfach um mal was zu machen, auch wenn es nervt. Mhm. Das wäre das Ding. Und dann auch nochmal proaktiver sein Netzwerk zu pflegen, sich mit ein paar Leuten zum Lunch zu treffen, ein paar Videocalls zu schedulen und auch irgendwie zu sagen, hey, ich kann Mehrwert geben und ich suche das und lass uns mal reden und kennst du vielleicht jemanden, dass es halt mehr als nur eine austauschbare Nachricht ist und dass man da schon mal einen Anfang hat. Und viele machen all das gar nicht. Das kriegst du innerhalb von ein paar Wochen realisiert. Und dann merkst du schon einen kleinen Unterschied. Und wenn du dann dranbleibst und weitermachst, wird es nur besser. Und bei uns im Kurs erzielen die Leute auch nach 2 Monaten so die ersten mehr Kunden und mehr Projekte. Und das ist dann schon so ein Luxusproblem, weil sie dann sagen, Thomas, ich habe zu viele Projekte, was mache ich jetzt? So, schön. Lass uns gucken, wie wir das monetarisieren.
Mhm. Bei der Positionierungssache, wie gehst du oder wie würdest du sagen, sollte man das am schlauesten angehen? Geht man in seine Skills und schaut, was ist das, was ich am besten oder am ehesten kann, was andere Leute so, wie ich das kann, können, nicht kann? Oder geht man,
Also,
dann nehmen wir das schon weg. Und die Frage ist halt, richtet man das auf am Markt aus? Schaut man auf dem Markt, was ist jetzt gerade nischig? Oder richtet man das mehr an den eigenen Skills aus? Also am Ende ist natürlich wieder der Schnittpunkt von beidem.
Richtig, natürlich.
Aber nicht immer gibt es ja vielleicht diesen Überschneidungspunkt.
Ganz, ganz wichtig, mehr am Markt ausrichten, weil ich kenne ganz viele Leute, die stellen sich mit einer ganz komischen Positionierung und sagen, ich biete, keine Ahnung, Android-Entwicklung an, in Architekturen, coole Code-Qualitäten, also ein Quatsch. Ich meine, das habe ich damals auch gemacht. Vor 3, 4 Jahren ging das noch easy. Und sagen, ja, ich bin der Experte dafür, wir kriegen aber keine Aufträge. Mhm. Das ist halt eine Positionierung, die kümmert niemanden, egal wie gut du es kannst. Mhm. Deswegen, ich sage unseren Leuten immer, führ mit deinen bestehenden Kunden und Projekten und Ex-Chefs und all dem Interviews und kriege raus, warum die dich angeheuert haben und was es ist, was du kannst, was kein anderer gemacht hat. Wenn du nur Tickets abgearbeitet hast und nur normale Apps entwickelt hast, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber es kann ja sein, dass du relativ im Automotive gemacht hast. Dann bist du schon mal ein bisschen spitzer aufgestellt und sagst, ich bin jetzt der Entwickler in meinem Stack für Automotive. Ist noch nicht komplett rund, aber es ist ein Anfang. Und vor allen Dingen, dass du rauskriegst, welche Painpoints aufkommen. Wir haben bei uns jemanden im Kurs, der meinte, er hat primär, was war das, zum Beispiel Apple Watch Apps gemacht. So, das ist eine Spitzenpositionierung. Das kann man damit hausieren. Ein anderer meinte, er hat Split-Testing-Optimierung in Flutter-Apps gemacht. Ist eine spitzere Positionierung, kann man mit hausieren gehen. Und du willst halt was herausfinden, was du gemacht hast, was der Markt auch braucht und dann Interviews auf LinkedIn führen oder mit Leuten aus deiner Zielgruppe von damals und herausfinden, ist das gerade ein Pain bei dir? Und vor allem, ist das ein Pain, wie viele Leute Geld ausgeben, weil ich vor 2 Wochen erst ein Interview mit jemandem geführt habe, einem CTO von einem Mittelständler, der hat mir all seine Painpoints genannt, die passen perfekt auf das, was wir haben. Der meinte aber, es brennt nicht so sehr, dass wir dafür Budget allokieren. Du musst irgendwas schaffen, wo eine Win-Win-Situation rauskommt und sei es halt, dass du es schaffst, dass die Softwareentwicklung bei denen günstiger wird oder dass die dadurch, ich sag mal, mehr Geld mit ihrer App machen. Das zieht halt immer, weil die Leute sagen, hey, ich wäre ja blöd, das nicht anzunehmen.
Ja. Okay, die aktuelle Lage, so wie sie ist, hat ja auch Chancen, ne? Also so wie es für viele jetzt gerade diesen Positionierungsumschwung vielleicht gibt, dass sie sagen, okay, es reicht nicht mehr, dass ich Frontend-Entwickler bin und mich Frontend-Entwickler nenne und sagst, beauftragt. Ne? Dadurch sind ja viele Leute auch gezwungen, sich mehr mit ihrer Leistung auseinanderzusetzen, auch im Hinblick auf KI, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, was jetzt die nächsten Jahre, wenn wir darüber jetzt noch reden, dann wären wir zu nischig, aber wäre vielleicht nochmal ein interessantes Thema für eine andere Folge, wenn wir uns darüber nochmal unterhalten. Aber dieser Umschwung bedeutet für viele Selbstständige, sich jetzt wirklich mal damit auseinanderzusetzen, wie kann ich sowas auch auf fundierte Beine stellen in den nächsten Jahren, weil nur weil der Markt gerade gut läuft, bist du ja nicht für die nächsten 20 Jahre Selbstständigkeit gewappnet, sondern der Markt läuft einfach gut und dir werden mehr Fehler verziehen und es ist alles ein bisschen einfacher. Insofern hat es ja auch Chancen, das Ganze. Aber es ist schon eine ziemliche Zerreißprobe, glaube ich, für den Freelancer-Markt gerade, ne? Also wir haben viele gute Jahre gehabt und jetzt muss jeder halt wirklich mal so ein bisschen gucken, wo steht er eigentlich und wie kann man das langfristig angehen, das ganze Thema?
Richtig.
Ja. Du bist nach deinem Freelancing, um das vielleicht auch nochmal abzuholen, hast du eine Agentur draus gemacht, was ja nachvollziehbar ist, wenn man dann irgendwie schon von 200.000 Umsatz im Jahr redet, dass man dann sagt, okay, meine Zeit ist irgendwie begrenzt, ja. Jetzt ist der nächste Skalierungsschritt, dann Leute an Bord zu holen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen von deinem Prozess erzählen.
Tatsächlich finde ich den Step zum Unternehmer viel, viel spannender sogar. Ich hatte tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, die Notwendigkeit gehabt, eine UG zu gründen, weil mein damaliger Auftraggeber, und das war ja Porsche, weil ich war doch angestellt, beide von mir, hey, wir brauchen mindestens eine UG, sonst Scheinselbstständigkeit, habe die gegründet, die damals Red Android genannt, weil ich rot mochte und Android gemacht habe. Sehr unkreativ, aber war halt mein Ding. Und dachte mir, okay, dann ist ja auch schon alles geebnet, um jemanden einzustellen. Hatte meinen damaligen allerersten Junior-Entwickler von vor x Jahren nochmal angeschrieben, der war mittlerweile Senior, wir haben uns super verstanden und dachte mir, ich will das halt skalieren, ich will meine Selbstständigkeit reproduzieren und skalieren und im Endeffekt ist es ja nur ein, wenn ich als Selbstständiger zu viele Aufträge habe, gebe ich die an meinen Mitarbeiter ab, der kriegt ein gutes Gehalt, ich kriege einen guten Stundensatz, der Rest ist meiner Marge, wenn er ausgelastet ist. Der erste Mitarbeiter ist mal der schwierigste, riesengroße Hürde, sagen, soziale Verantwortung, jetzt muss ich für das Geld aufkommen, ich brauche Rücklagen. Ganz, ganz grob würde ich immer sagen, Gehalt mal 3 als Rücklage, Sozialversicherung vergessen, und dann passt das eigentlich auch. Und wenn er nach einem Monat ausgelastet ist, dann rechnet sich das auch nach 2, 3 weiteren Monaten danach als Gewinn. Und den ersten Mitarbeiter genommen, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten und dann irgendwann den fünften, so innerhalb von einem Zeitraum von so 2, 2,5 Jahren. Und das war cool und es lief, 1 Million Umsatz, 1/4 Million Gewinn, alle waren happy. Und dann meinte ich halt auch von wegen, okay, Next Level plus 10 Leute in 6 Monaten. Was ich aber auch gemerkt habe, war, sich A, von der Zeit-gegen-Geld-Kette zu lösen. Ich bin der Meinung, bis 5 Mitarbeiter kann man noch locker 4, 5 Tage die Woche selbst fakturieren. Bringt man selbst irgendwie 10, 15.000 rein, macht schon Unterschied. Darüber hinaus muss man sich überlegen, wie man das angeht. Und was ich viel, viel wichtiger finde, ist das Gefühl dahinter. So als Freelancer das erste Gefühl von Freiheit, seine eigenen Kunden aussuchen, sein eigenes Netzwerk aufbauen, so ein bisschen was Nachhaltiges schaffen. Und mit einem eigenen Team und einer eigenen Firma ist das nochmal ganz Next Level. Also dieses Gefühl, du baust da etwas für die Ewigkeit. Du baust da ein Team auf, du baust da ein Branding auf, einen Namen, eine Firma. Das arbeitet weiter, während du im Urlaub bist, wenn du mal krank bist. Du kannst am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten, wenn du Lust hast, wenn du es richtig machst. Und das kann ich sehr, sehr vielen Leuten, die selbstständig sind und da Bock drauf haben, zu Typen fragen, wirklich empfehlen, weil das ist immer so absolut Next Level und es macht mich unheimlich glücklich und unheimlich stolz, so ein tolles Team zu haben, mich hinterher auf die Arbeit zu freuen, dass ich da mal 15 Leute habe, kann man nicht in Worten beschreiben.
Wie lang war so ein durchschnittlicher Arbeitstag bei dir, als du noch Freelancer warst, im Vergleich zu jetzt? Weil der Interessante, man würde jetzt vermuten, dass es jetzt viel mehr ist, aber du hast mir im Vorgespräch schon ein bisschen gespoilert, das ist gar nicht, überhaupt nicht der Fall.
Nee, viele denken immer, dass man immer mehr arbeitet, wenn man es falsch macht. Ja, als Freelancer hatte ich halt 59 Stunden die Woche, manchmal 60, wenn ich auf die 200.000 und mehr komme. Als Unternehmer kann das mehr werden, aber ich habe es tatsächlich geschafft, alles so zu automatisieren und zu delegieren, dass ich mit OneCode alleine, ich habe noch ein Branding nebenher, 4, 5 Stunden Woche habe. So. Und das liegt aber auch daran, ich will alles mal optimieren. Ich bin da wahrscheinlich sehr, sehr deutsch. Ich habe gesagt, alles, was ich delegieren kann, an meinen Steuerberater, Buchhalter, Lohnbuchhalter, die kosten mich im Monat 1.000 Euro, gebe ich denen ab. Ich habe da gar keinen Nerv drauf, Finanzen und der ganze Quatsch. Dann habe ich 2 Manager, die fakturieren aber auch noch 35 Stunden die Woche auf dem Projekt. Der eine macht interne Betreuung unserer Mitarbeiter und der andere macht quasi externen Bestandskunden, Bestandsverträge, also sowas. Und das klappt halt super, weil ich vertraue denen, gebe denen auch die Möglichkeit, alles selbst zu machen. Wir haben immer noch Rücksprache und auch da musste ich über die Jahre lernen, wie das funktioniert, musste Sachen abgeben, das Vertrauen haben. Jetzt machen sie es besser, als ich es machen könnte. Aber das ermöglicht mir aber halt, an den wichtigen Dingen zu arbeiten, an Sachen, die ich Spaß habe. Und eben nicht, was ich leider bei vielen Unternehmern sehe, dass ich jedes Angebot selbst schreiben muss, jede Rechnung selbst schreiben muss, dass ich jeden Kleinkram selbst machen muss, weil das ist meine Zeit ja nicht wert und ich will ja, dass die Firma erfolgreich ist, weil dann kann ich meinen Mitarbeitern mehr Gehälter bezahlen.
Ja.
Ja.
Das ist dieser Switch, ne? Also es gibt, glaube ich, es gibt eine Zeit, wo deine Zeit das Wertvollste ist, was du hast. Und es gibt eine Zeit, wo es auch das Einzige ist, was du hast. Also weil du vielleicht keine finanziellen oder nicht groß finanzielle Rücklagen mit in deine Gründung oder dein Freelancing bringst, wenn du gerade frisch startest und dann sagst, okay, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist meine Zeit für mich zu verwenden, weil alles andere wäre teurer. Richtig. Und irgendwann wird deine Zeit dann einfach mehr wert als das Geld, was du ausgeben musst, um diese Arbeit selber nicht zu machen. Und das ist so dieser Switch, den man dann irgendwann, aber ich glaube, diese Gedanken machen sich viele Freelancer erst an dem Punkt, wo es dann auch wie bei dir, ne, 200.000 im Jahr direkt dann auch einfach gut läuft. Vorher stellt sich diese Frage ja wahrscheinlich bei wenig.
Also das habe ich auch bei uns, bei den Leuten im Kurs beigebracht, bei Rich Dev Poor Dev. Mhm. Du willst erstmal ein guter Freelancer sein, bevor du als Unternehmer durchstarten willst, weil wenn das nicht läuft, wenn du nicht weißt, wie das Handwerk funktioniert, wenn du nicht weißt, wie deine Akquise auf einem gewissen Level funktioniert, musst du keine Leute einstellen. Es gibt leider so ein paar BWLer, die haben dann irgendwie mal einen Kredit von 200.000 aufgenommen, nehmen sich drei Entwickler ins Boot und hoffen, dass das klappt. Kann auch funktionieren. Und ich habe aber auch gesagt, ich habe das Game 1-2 Jahre selbst gemacht, war davor 13 Jahre Entwickler noch. Und hab dann einfach gesagt, ich systematisiere das Schritt bei Schritt. Und ganz viele sagen so, ja, so 5 oder 10 Mitarbeiter könnte ich mir gar nicht vorstellen. Musst du auch nicht, fang mit einem an. Guck, ob es dein Ding ist, guck, ob du das hinkriegst. Auch da wieder die richtigen Leute einstellen, weil die ersten 3 Mitarbeiter sind so wichtig, die müssen selbstständig sein, die musst du auch gut bezahlen, damit du nicht viele Nachbesserungen hast, damit du keine Kopfschmerzen hast. Und das kristallisiert sich dann alles raus. Und was ich auch wichtig finde, ich habe ja auch Mentoren, wenn du weißt, wie es geht, wenn du jemanden hast, der dir sagt, wie es geht, macht das erheblich einfacher. Musst du nicht jeden Fehler selbst machen.
Ja, ja. An welchem Punkt würdest du sagen, lohnt es sich, drüber nachzudenken, aus Freelancing mehr zu machen? Also sprich eine Agentur, Angestellte. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, das ist...
Also ich glaube, wenn man wirklich reproduzierbar, je nachdem, wie viel man arbeitet, als Freelancer 100 bis 150.000 macht, dann hast du die Grundlage geschaffen, dass du dann einfach sagst, okay, ich nehme jetzt den ersten Mitarbeiter. Und auch da kann es sein, das habe ich bei Leuten im Kurs, dass das mal nicht klappt, dass man den dann kündigt und nach 3 bis 6 Monaten sage ich mir den nächsten ersten Mitarbeiter, das ist alles okay, das ist keine Niederlage, im Gegenteil, man lernt draus und es wird ja nur besser. Und genau da fehlt auch wirklich das Mindset, auch wenn das ein absolut überstrapazierter Begriff ist, das richtige Mindset zu sagen, man lernt nur dazu, es wird immer nur besser. Als Unternehmer, gerade bei 15 Leuten, 3 Millionen Umsatz, geht so viel schief, es gibt Fuck-ups, das kannst du nicht planen, du musst einfach lernen, damit umzugehen und sagen, hey, ist Lehrgeld, ist blöd und wenn da mal irgendwo 50.000 flöten gehen, ist das richtig nervig. Aber man gewöhnt sich dran. Beim ersten Mal tut es richtig weh, beim zweiten Mal denkt man sich, ja, gehört dazu. Und beim dritten Mal denkst du dir so, ja, wieder was gelernt. So, langsam ist es nur besser.
Ja, sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Also das ist ja auch nicht everybody's Werdegang, ne? Also dass man so von heute auf morgen, also von dem ersten Jahr schon direkt so erfolgreich ist und da wirst du ja was richtig gemacht haben oder du hattest einfach eine Nische, die crazy unterbesetzt war, aber wird schon ein Mix aus beiden dann vielleicht.
Ja, ich glaube, es war nicht mal die Nische. Damals habe ich gesagt, hey, Senior Android-Entwickler mit Architektur und CI als Schwerpunkt.
Das reichte damals als richtig, Nische wahrscheinlich.
Es war aber auch so ein Ding, ich wollte halt sehr, sehr viel draus machen. Ich habe halt vorher mit 20 Freelancern gequatscht, wo deren Punkt und hab das halt.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du das so systematisch angehst und erstmal Leute befragst. Viele gehen ja erst von einem Gefühl, von einem Motiv und sagen, ich stürze mich erstmal kopfüber rein. Du bist es ja dann schon strategisch angegangen, hast gesagt, was könnt ihr mir eigentlich berichten? Ihr seid ja Survivor sozusagen. Ja. Leute, die das alles schon durchgemacht haben.
Ich glaube, was da wirklich ganz wichtig ist, sind so 2 Sachen. Einerseits sich schon darauf vorzubereiten, nicht ins kalte Wasser zu springen, sondern jetzt bin ich Freelance und jetzt gucke ich mal, weil du hast immer so einen Ramp-up von 1, 2, 3 Monaten. Das kann man vorverlegen. Und sich zu informieren, aber auch irgendwann den Cut zu ziehen und sagen, ich mache jetzt. Weil ganz viele Leute reden seit Jahren davon, dass sie Unternehmer werden wollen, selbstständig werden wollen. Irgendwann muss man sagen, ich springe jetzt ins kalte Wasser, was ist der Worst Case? Und der Worst Case
genau das, ne?
Ja, ist gerade in Deutschland.
Also was ist der Worst Case? Ja. Das muss man halt individuell für sich berechnen. Ich glaube, da ist der Student halt auf einem anderen Level als der Familienvater mit Hauskredit und vielen Verbindlichkeiten. So, das ist halt wirklich die Frage, die man sich stellen muss.
Ich hatte lustigerweise einen Freund gehabt, der meinte, Thomas, Worst Case, wir sind in Deutschland, du sitzt auf dem Boden, du kannst nicht tief fallen. Ich sehe das immer ein bisschen so von wegen, der Worst Case gerade als Unternehmer werden, ist ein Mitarbeiter 3 Monate Leerlauf, das sind irgendwie so 25.000 Euro immer. Absoluten Worst Case. Danach hast du aber so viel gelernt, dass es danach nochmal funktioniert. Das ist der Worst Case. Der Average Case ist, du verbrätst da vielleicht 10, 15.000, was für einen guten Freelancer gar nicht so viel ist. Aber im Average Case, wenn es dann mal läuft, machst du damit halt 40.000 im Jahr vor Steuern. Und dann geht das alles.
Mhm. Ja. Also, um auf das Beispiel jetzt, dass ich hole mir jemanden ins Boot.
Richtig.
Abbezogen, genau. Ja. Für Freelancer ist es halt immer so diese Frage am Anfang, wie viel Rücklagen, wann ist der Schritt? Ich würde gerade in der aktuellen Zeit immer so sagen, ja, wenn du es sei denn, du hast jetzt schon total den Proof of Concept und merkst, dass die Kunden hier sowieso da sind, aber wenn du eine sehr hohe Fallhöhe hast, ne, also vielleicht Kinder, Kredit, sehr hohe monatliche Ausgaben, dann würde ich mir halt überlegen, ob ich den Schritt direkt in die Vollzeitselbstständigkeit gehe, ne, einfach weil du das Ganze, du bist vorher vielleicht noch kein Freelancer gewesen, hast diese Erfahrung noch nicht gemacht und sozusagen immer nur von anderen Leuten zu hören, dass es geil ist, reicht halt nicht aus, um selber nachvollziehen zu können, ob man das überhaupt für sich schafft, diesen Druck.
Genau, was da wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist so ein bisschen, man kann ja auch nebenher damit anfangen. Vielen Leuten, wenn du die Sicherheit haben willst, dann guck, dass du erstmal Kunden akquirierst. Und wenn du diese Aufträge selbst dann an Freelancer weitergibst und 10-15% Provision nimmst, hast du schon mal den Proof of Concept, dass es funktioniert. Mhm. Und was ich auch dazu sagen muss, jetzt ist der schwierigste Zeitpunkt seit 20 Jahren. Ich würde jeden dazu ermutigen, sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu sein, aber jetzt ist der schwierigste Zeitpunkt seit 20 Jahren, weil ich Freunde habe, die sind seit 20, 30 Jahren im Game und sagen, es war noch nicht so schwierig wie jetzt. Wenn du es jetzt schaffst, hast du 20 geile Jahre vor dir, mindestens.
Mhm. So. Also gesetzte Fall, dass es jetzt bald wieder besser wird.
Ne? So seit 2 Monaten merke ich einen leichten Aufwind wieder.
Ja.
Und ich glaube, die Zeit spielt dafür ein. Und wie gesagt, wenn man es jetzt schafft, der Markt hat sich konsolidiert, ein Haufen Freelancer sind ja zurück in der Anstellung, Agenturen sind pleite gegangen, Startups, die überflattet waren. Wenn man es jetzt schafft, dann sind die nächsten 10 Jahre easy.
Die Freelancer merken es halt auch zuerst, ne? Also wenn der Markt sich wieder erholt, dann ist das System da sehr direkt und wir Freelancer kriegen die Aufträge als Erste, bevor da Leute eingestellt werden.
Also. Kleine Anekdote dazu, wir hatten damals einen sehr guten Kunden gehabt, der hat uns im Monat 80.000 Euro an Revenue beschert. Das war so das Ding, was die Hälfte der Payroll getragen hat. Was man heute sagen, bei 15 Leuten hast du halt eine Payroll von 140.000 Euro im Monat. Die muss jetzt mal reinkommen. Und ich meine, wenn der uns absägt, dann haben wir ein Problem. Und es kam, wie es kommen musste. Die Krise kam, neuer CFO kam. Und CFO, so, wir sägen die extern zuerst ab, die gut bezahlten zuallererst. Das war kein schöner Moment. So, das merkt man jetzt als allererstes. Aber das gehört dazu.
Ja, das ist das Risiko halt. Ne? Damit musst du umgehen können, dass es eben diese Ungewissheit ist. Und das ist halt nicht wie ein Angestelltenverhältnis, wo du weißt, ich bin jetzt erstmal mit Kündigungsschutz und so weiter eingestellt. Ne? Das kann dir im Freelancing halt jederzeit passieren und damit musst du rechnen. Würdest du einem Angestellten raten, der nicht auf Senior-Level ist, ins Freelancing zu gehen?
Gute Frage, weil ich komme frisch von der Uni, haben 2 Jahre Berufserfahrung. Als Softwareentwickler ist der Threshold 4, eher 5 Jahre. Wir haben tatsächlich sogar jemanden in der Firma, der ist Flutter-Entwickler, der hatte damals 4 Jahre Erfahrung, richtig krasser Typ. Dem wollten wir ein Projekt geben und der Kunde so, nee, der ist uns zu juniorig. So, der spielt dein ganzes Team an die Wand. Nee, der hat nur 4 Jahre. Das heißt, die 5 Jahre müssen auf dem Papier irgendwie stehen. Klar, das kann man schönigen, aber das muss passen. Die meisten Freelancer haben 8 bis 10 Jahre Erfahrung und dann hat man noch eine gewisse Reife im Leben, wo man sagt, man kann sich gut verkaufen. Deswegen, den Threshold würde ich einhalten.
Ja, ich glaube, das ist nämlich das Problem, was viele jetzt auch haben, die eher, also wir haben ja in Corona einen sehr hohen Umschulungsanteil von Leuten gehabt in die IT und jetzt gehen halt viele, die jetzt gerade fertig sind mit ihren Umschulungen, Ausbildung, was auch immer, in den Markt und wir haben einen sehr hohen Junior-Anteil von Neubewerbung und du konkurrierst da einfach mit so vielen Juniors. Wenn du da jetzt Junior-Entwickler bist oder sowas, dann ist es, glaube ich, echt schwer, was zu finden.
Das stimmt, stimmt. Also tatsächlich einfach dranbleiben. Ich sage immer jedem, der eine Anstellung sucht oder der ein Freelance-Projekt sucht, ihr müsst ja nur einen Job haben. So klar, nicht ultra einfach, aber es ist ja nur ein Job. Und ich denke mal, wenn ich im Monat irgendwie 10, 15, 20 Leute bespaßt kriege, dann kriegen die anderen noch einen hin. So, das ist, du musst einen Kunden finden und dann hast du für die nächsten 3 bis 6 Monate Projekt oder eine Anstellung für ein Jahr und dann ist es wieder gut. Dann hat man erstmal wieder Ruhe, in einem halben Jahr ist der Markt anders.
Ja, Portfolio ist da ja einfach alles, wenn du dich bewirbst. Und ich habe ja gesehen, bei dir, du hast bei LinkedIn die Freelance-Jobs auch einzeln als. Das machen ja auch viele nicht. Also viele schreiben einfach rein, ich bin Freelancer seit, 6 Jahren oder so. Aber das ist ja viel cleverer, sofern das mit dem Kunden abgesprochen. Ich weiß nicht, ob man das, muss man das abklären?
Bin ich jetzt nicht. Interessante Frage. Ja. Ich habe mir auch hingeschrieben, welche Freelance-Gigs ich hatte. Und letztes Mal hatte ich Spotify, Bumble und sowas. Auf LinkedIn verwenden, easy, darf man. Auf der Website verlinken mit Logo muss man häufig die Erlaubnis einholen. Und das muss man auch dazu sagen, gerade in Deutschland hast du, also funktioniert Name-Dropping zu einem gewissen Grad. Ich habe leider in großen Konzernen auch bei Porsche viele mittelfähige Leute gesehen, aber die sagen, sie haben bei Porsche gearbeitet, das öffnet halt Türen. Deswegen immer gucken, dass man zu Beginn seiner Karriere ein paar reputative Firmen hat. Das macht es darum einfacher. Es heißt nicht immer, dass man einen Job macht, aber es funktioniert, weil es ist halt Social
Proof. Es ist halt ein Name und man denkt, okay, wenn die in dem Einstellungsprozess gesagt haben, der passt, dann wird das wahrscheinlich für uns auch passen.
Richtig. Oder, ne?
Ja. Okay. Ey, das sind schon mal sehr gute Tipps. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, und zwar nach deinem ultimativen Tipp. Jetzt musst du natürlich dein gesamtes Wissen nochmal auf einen Freelancer-Tipp beschränken. Das Schöne daran ist an dieser Frage, dass die Leute meistens das nehmen, was ihnen so als erstes in den Kopf kommt, weil sie sich nicht drauf vorbereitet haben oder so. Und deswegen kommt da jetzt auch dein bester Tipp.
Ultra easy, ultra billig. Lad Leute auf dem Essen ein, gib ihnen Mehrwert, hör gut zu, sei zwischenmenschlich. Weil Zwischenmenschlichkeit verkauft sich immer. Das ist Punkt. Es ist so einfach, es ist so gut und es macht so einen Unterschied. Es ist ein bisschen oldschool, aber...
Ja. Und selbst wenn du das halt so berechnend sehen willst, dass du sagst, ich will mir da irgendwann mal, das muss ich irgendwann mal amortisieren oder sowas, so dieses Mittagessen. Ich meine, du investierst dann, was kostet jetzt gerade, wenn du in der Stadt essen gehst, für beide, weiß nicht.
Das ist das Ding, 20, 30 Euro, lad mal 10 Leute zum Essen ein, hör gut zu, quatsch nicht die ganze Zeit, sei nicht salesy. Und das macht so einen Unterschied, gerade für Entwickler, habe ich bei vielen gemerkt, immer so, hey Thomas, das funktioniert, ich habe einen neuen Auftrag, weil ich mit 10 Leuten essen war. Es ist zwischenmenschlich. Ja, wir leben in einer connected Welt, alle sitzen remote, aber es macht einen Unterschied. So, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt nicht in einer größeren Stadt lebst, aber dann mach mal einen Abschnitt in einer der Metropolen für eine Woche. Schedule dir das alles vor, hau das durch und ja.
Fährst du einmal nach Berlin und machst an dem Tag 10 Mittagessen?
Ich kenne Leute, die machen genau das. Die treffen sich dann jeden Tag mit 3, 4 Leuten zum Mittagessen, zum Kaffee, zum Abend.
Bestellst du halt irgendwann nur noch einen Salat oder so.
Quasi. Aber du willst einfach die Leute mal in echt treffen, weil du baust diese zwischenmenschliche Verbindung auf. Und letzte Sache noch. Ich habe zum Beispiel mal Geschäftspartner kennengelernt, wo es auf dem Papier super passen würde. Aber wir haben Business gemacht. Dann habe ich andere Leute kennengelernt, wo sogar so ein Satz kam von wegen, Thomas, ich habe keine Ahnung, ob wir jemals Business machen werden, aber ich mag dich. Mhm. Und genau daraus sind Sachen entstanden. Du willst, dass Leute mögen und dass du Beziehungen aufbaust. Das stärkt deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum und ist halt nachhaltig. Selbst 15 Jahre später noch.
Und ich glaube, wenn du so auf dem Dorf wohnst und bei Meetup.com da halt echt überhaupt nichts geht, wo du hingehen könntest oder sowas, dann kannst du immer noch diesen Konferenz, was du sagtest, sozusagen dieser eine Tag, dann machst du dir halt mal, suchst du dir eine Konferenz raus, guckst dir vorher an, wer da so vor Ort sein wird und machst halt wirklich dann mal, ziehst mal 2 Tage oder so richtig durch, was Networking angeht. Davon zehrt man schon recht lange. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich auf einer Konferenz war, dass die Podcast-Gäste der nächsten 10 Folgen sind geklärt und man hat, das halt noch sehr lange nach.
Ja.
Was auch ganz, ganz gut funktioniert, finde ich, was, wenn man jetzt so gar keine Leute in der Nähe hat oder so Events, Gastartikel schreiben.
Ja.
Klappt sehr gut, um so, da kommen Leute dann auf einen zu, ganz oft drüber. Und ich weiß nicht, ob es immer noch so gut funktioniert. Damals konnte man bei Twitter einfach T3N-Redakteure anschreiben und sagen, hier, ich habe eine Gliederung, wie sieht's aus? Könnte sein, dass das inzwischen ein bisschen übergenutzt wurde, aber das hat damals für mich auch wie so ein passiver Lead-Generierungseffekt hergehalten.
Ich glaube sogar mittlerweile LinkedIn-Posts gehen auch ganz gut und ja, ich hatte auch eine riesen LinkedIn-Blockade gehabt. Mein Mentor meinte, hau einfach was raus, zuerst was zum Kopf kommt. Und es kann so einfach sein. Ich habe dann die Sachen adressiert, die mich gestört haben, zum Beispiel, hey, zurück in der Anstellung. Absoluter Horror für mich. Hat so viele Leute interessiert, hat irgendwie 40.000 Views bekommen und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und ich dachte mir so, ich habe nur einmal meine Gedanken formuliert. Deswegen, seid nicht schüchtern, schreibt da was. Selbst wenn dann nur 2 Leute euch anschreiben, man lernt Leute kennen und man hat was gemacht.
Ja, sehr gut. Thomas, vielen, vielen Dank. Sag nochmal, wo meine Hörer dich finden, wenn sie mit dir arbeiten.
Genau, ich würde sagen, einfach bei LinkedIn Thomas Marbella eingeben. Da ist auch Rich Dev Pudev drin verlinkt, mein Kurs, meine Community, wo wir uns gegenseitig mit Projekten helfen. Wenn ihr gerade Projekte sucht, sagt gerne Bescheid. Sharing is caring. Ich habe immer irgendwie was parat. Und ja, dann klappt das Netzwerk noch gut.
Sehr gut. Ich danke dir. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, kommt sehr gerne in unsere Facebook-Community. Die ist auch unten verlinkt, heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.